Und dennoch können sie sich nicht daran erinnern, dass irgendein Ereignis das erklären könnte. Glaubst du an Spontanblutung?
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, es gibt ja immer so eine ganz zentrale Frage, die ich mir oft stelle und oft keine gute Antwort darauf bekomme. Wir sehen Blutungen bei Patienten und wir versuchen zu verstehen, warum diese Blutungen entstanden sind. Oft, ob sie ihre Medikamente regelmäßig genommen haben, dann stellen wir fest, ja, sie nehmen ihre Prophylaxe regelmäßig ein. Das heißt, sie haben tatsächlich halten sich ganz brav an die Anordnung der Prophylaxe. Und dennoch können Sie sich nicht daran erinnern, dass irgendein Ereignis das erklären könnte. Glaubst du an Spontanblutung?
Das ist schwierig, weil spontan würde ja bedeuten, dass wir keine eigentliche Ursache haben. Aus irgendeinem Grund ist irgendein Gefäß aufgegangen und es hat in das Gelenk eingeblutet. Und wir haben ja schon immer so ein Kausalitätsbedürfnis. Wir wollen für alles eine Erklärung haben. Und tatsächlich wird es sehr wahrscheinlich eine Erklärung finden. Und ich glaube, das ist so wie diese sogenannten idiopathischen Krankheiten. Das sind Krankheiten, für die sie entstanden sind. Nehmen wir jetzt mal eine Arthrose oder ähnliches. Und oder eine Skoliose. Nehmen wir die Skoliose tatsächlich mal. Da gibt es ja die idiopathische Skoliose. Also eine Seitverbiegung der Wirbelsäule mit so einer Rotationskomponente. Und wir haben nicht wirklich eine Erklärung. Wenn wir keine Erklärung haben, dann nennen wir das Ganze idiopathisch. Und ich glaube, so ist es auch mit den Spontanblutungen. Wenn wir keine Erklärung dafür haben, nennen wir es spontan. Und es wird sehr wahrscheinlich eine Erklärung geben, die wir aber einfach noch nicht entdeckt haben.
Interessanterweise, wenn du unter den Kinderärzten das Thema spontane Blutungen überhaupt erwähnst, ist ja oft die Erklärung der pädiatrischen Hämophiliebehandler, dass sie sagen, wir wollen spontane Blutung verhindern. Und ich bin ganz oft zusammengeschreckt bei diesem Thema spontan. Ich habe immer gedacht, spontan, wieso sollte da irgendetwas spontan passieren? Interessant ist es dann bei dem Thema Gehirnblutungen, also Hirnblutungen, die in den ersten Monaten tatsächlich entstehen können bei Kindern, die eine Hämophilie haben. Da wissen wir, dass sie zwar selten sind, aber dann doch nicht so ganz so selten sind, wenn bestimmte Ereignisse, die wir aber auch nicht erklären können und auch keine direkte Kausalität, also einen direkten Grund dafür haben. Dennoch bin ich nach wie vor der Meinung, dass es doch einen Grund geben muss für eine entstandene Blutung. Entweder durch einen erhöhten Verbrauch der möglichen Gerinnungsfaktoren, das heißt, wir sind sozusagen leergefegt im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, bestimmte Bewegungsabläufe, die im Körper stattfinden können, dann standzuhalten. Das kann ja gut sein, dass bei bestimmten Bewegungen minimale Scherbewegungen passieren können, wo eine Blutung entstehen kann und wir keinen Faktor mehr haben. Aber das eigentliche Problem sehen wir ja oft bei Säuglingen. Und ich kann mich an ein Kind erinnern, wo mir die Mutter ein Video geschickt hat. Ein Kind war knappe 8 Wochen alt und sie wollte ihr Kind anziehen. Also hat den Body anziehen wollen, dann und der Ellenbogen ließ sich nicht so bewegen. Und bei der Bewegung, also der Beugung und Streckung des Ellenbogen, schrie das Kind immer. Da frage ich mich natürlich oft, wie kann da eine spontane Blutung entstehen oder überhaupt, wie entsteht dort eine Blutung? Kannst du dir das erklären?
Wenn wir wieder bei dem Thema spontan sind, wenn wir das spontan eine spontane Blutung verhindern wollen, müssten wir tatsächlich tiefer gehen und die Ursache verstehen. Nur so können wir es wirksam verhindern. Und das einzige Mittel, das wir tatsächlich am Anfang haben, ist die Faktorsubstitution. Und das Verhindern spontaner Blutung ist dann oftmals die Lösung, früh mit einer Faktorsubstitution zu beginnen oder nicht Faktor, wie auch immer. Und das möglichst hochzuhalten, ne, damit es eben nicht dazu kommt. Aber es gibt wahrscheinlich sehr viel andere Ursachen noch dazu. Und da gibt es ja diesen einen Artikel, den du herausgesucht hast, der genau das beleuchtet und sich darüber Gedanken macht, was vielleicht die Ursache sein könnte für solche spontanen Blutungen.
Und zwar subklinische Blutungen, das heißt, die sind gar nicht so offensichtlich. Mhm. Und dieser Artikel geht auf die einzelnen Entwicklungsstadien der Kinder ein, was sehr spannend ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das heißt, er nimmt sich die einzelnen Entwicklungsstadien an, in Bauchlage, wie sich das Kind rollt und dann mit dem Robben anfängt, wie das Kind sich dreht und das typische Rutschen auf dem Gesäß anfängt zu krabbeln und anfängt zu stehen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bewegungsmuster in den Stadien, die durchaus durch bestimmte, ich will sie ungerne Fehlbewegungen nennen, aber vielleicht
Überlastungen
entstehen können, dass dann diese Dinge doch zu einer stressigen Situation in den Gelenken, aber auch im Gewebe führen können.
Was ich auch ganz spannend finde, ist die Erklärung, die die Autoren haben, warum es bei den Säuglingen mehr zu Weichteilblutungen, also Blutungen unter der Haut oder der Muskulatur kommt und weniger zu Gelenkblutungen. Die sagen nämlich, dass die Gelenke bei den Säuglingen sehr flexibel sind, also sehr weich sind und deswegen auch möglichst sehr wenig Stress einfach entsteht in dem Gelenk und dann gar keinen Anhalt dazu gibt, dass da irgendein kleines Gefäß vielleicht kaputt geht. Und sie sagen wiederum, ein Grund für eine möglich frühe Gelenkblutung könnte eben sein, dass diese Gelenke nicht mehr so weich und locker sind, sondern eher, wie sie es nennen, fibrös, das heißt ein bisschen zusammengezogenes, festes Gewebe, was dann doch eher mal zu einer Stresssituation führen kann. Und das ist vielleicht oft der Grund, das weißt du ja auch, ne? Die Kinder haben oft blaue Flecken, aber Gott sei Dank keine Gelenkblutung.
In jedem Fall. Spannend ist auch, dass die Kinder unterschiedlich auf Blutungen reagieren, das heißt auch auf Schmerzen reagieren, denn Kinder nehmen möglicherweise Schmerzen unterschiedlich wahr und transportieren sie auch an uns Erwachsene auch anders herüber. Das heißt, wenn sie, ich sag jetzt einfach mal, stillgelegt werden, indem sie etwas zu essen bekommen, möglicherweise ist das auch ein Grund, dann weniger Schmerz zu empfinden, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so eine Art Coping-Strategie für den Säugling, dann den Stress eben nicht mehr so zu empfinden.
Ja, jetzt kommen wir nochmal auf diese Entwicklungsschritte zurück, die Autoren da eigentlich sehr schön beleuchten. Und was sie auch sagen, die Autoren, oder beziehungsweise beschreiben, ist, dass in jedem Entwicklungsschritt andere Gelenke vermehrt belastet werden.
Genau.
Also dann sind es zum Beispiel ganz am Anfang sind es die Ellenbogen, Knie, aber auch die Hüftbeuger. Das kennt jeder, wenn die Kinder auf dem Rücken liegen, dann fangen die an zu strampeln und wackeln mit Armen und Beinen. Und es sind eben die Strukturen, die da intensiv beübt werden. So muss man es tatsächlich nennen, weil die Kinder fangen ja von dem ersten Lebenstag an zu üben, damit sie irgendwann mal in die aufrechte Haltung kommen. Sie müssen ihre Muskulaturen und ihre Gelenke aktivieren und trainieren.
Das bringt uns ja wieder mal auf die Situation zu sagen, was machen wir vielleicht gegebenenfalls mit der Physiotherapie? Vielleicht ist das tatsächlich auch mal, zumindest hat der Artikel das mich aufgefordert, tatsächlich immer mehr in die Prävention der Physiotherapie doch zu gehen und zu schauen, ob wir die Muskulatur, den muskuloskeletalen Apparat mit einer guten Physiotherapie unterstützen können. Das heißt, gelenkfördernd, gewebefördernd auch die einzelnen Strukturen darauf vorzubereiten.
Und dann sind wir wieder bei dem, was du anfangs genannt hast, bei den Kinderärzten, die eine spontane Blutung vermeiden wollen. Das heißt, eine spontane Blutung vermeiden würde nicht nur bedeuten, dass wir genug Faktoren zur Verfügung stellen, sondern dass wir auch frühzeitig, wie du sagst, mit der Physio, Bewegungs- oder wie auch immer du diese Therapie nennen möchtest, die Kinder eben auf diese einzelnen Entwicklungsstadien vorbereiten.
Und die Eltern, ganz wichtig, die Eltern mit einzubinden. Das heißt, die Eltern aufzufordern, ihr Kind gut zu beobachten, nicht übermäßig, aber zumindest zu schauen, welche Bewegungen möglich sind und bei welchen Bewegungen bestimmte Abläufe nicht mehr so rund ablaufen. Das heißt, eine gute Faktorsubstitution, Eltern einzubinden und aber auch eine geschulte Physiotherapie.
Was die Autoren allerdings auch sagen, ist, dass das ja ein Modelldenken ist. Wir haben jetzt nicht wirklich harte Daten, die das alles beleuchten. Das ist viel aus Beobachtungen entstanden. Sie haben die Entwicklung eines Kindes, das Modell haben sie genommen, haben die Gefahr eben dieser Blutung genommen. Und deswegen würde ich ganz gerne noch einen vierten Punkt dazu setzen, der in diesem Artikel nicht beleuchtet ist. Trotz all dieser Maßnahmen ist es wichtig, dass wir diese Kinder trotzdem regelmäßig kontrollieren, damit wir eben, falls es dann doch mal zu so einer unterschwelligen Blutung kommt, rechtzeitig reagieren können.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung von diesem doch sehr schönen Artikel.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.